Gott sorgt für dich. Das ist es, die Botschaft, die ich auch heute habe. Gott verlässt dich nicht, Gott ist bei dir. Und mein Thema ist, Gott ist auch im Leid, in schwierigen Stunden, in Anfechtung und was auch immer es sein mag. Und nicht nur im Leid, aber ganz besonders im Leid ist der Herr da. Und dort triffst du Gott ganz besonders. Gott ist allgegenwärtig, das ist uns klar. So wie die Schwerkraft, wie ein Gesetz, das gilt überall und alle Zeit, aber auch im Leid. Ich darf mich auf Gott verlassen. Er ist zuverlässig, er ist mein Freund. Gott ist der Schöpfer des Universums. Er ist der Chef, der Boss des Himmels und der Erde. Er ist der Konstrukteur und der Baumeister des ganzen Universums und nicht nur des Universums, sondern auch meines Lebens. Er ist mein Chef, mein Boss, mein Führer, mein Helfer, mein Arzt, egal was ich brauche. Gott ist das, was ich brauche. Er ist der Daseinende. Gott hat sich vorgestellt, denn Moses, wie er heißt, er hat keinen speziellen Namen. Er ist der, der er ist und den ich brauche. Und wir haben ja gesungen, ich brauche dich, oh, ich brauche dich, ich brauche dich alle Zeit. Du brauchst Gott, aber Gott in einer Form wie gerade, dass deiner Not begegnet. So, wer Gott versteht und Gott kennt, der kommt mit dem Leben zurecht. Und deshalb, ich möchte helfen einfach, dass du Gott kennenlernst. Als einen praktischen Gott, als einen persönlichen Gott, als einen persönlichen Heiland, als einen persönlichen Retter, als einen persönlichen Arzt und Helfer in jeder Not. So, wenn du Gott kennst, dann kannst du mit dem Leben was anfangen. Sonst rennt und läuft das Leben an dir vorbei. Heute möchte ich über Gott und Leid sprechen, weil ja der Monat November ist so ein Monat des Todes, der Trauer, des Sterbens. Also man denkt an alle Toten, man denkt an alle Heiligen, man denkt an alles Mögliche. Das ist der Monat November. Und ganz besonders möchte ich herausstellen, Gott ist ein persönlicher Gott, der an meinen Zipperleins sogar teilnimmt, sogar mit mir mitfühlen kann und weiß, wie es mir geht. Die Menschen können angesichts des Leides in dieser Welt ja keinen Gott verstehen und sagen, wo ist jetzt Gott? Warum lässt Gott das zu? Warum lässt er Kinder sterben? Warum diese ganzen Seuchen, die Pest, die Katastrophen, die Krisen, die Kriege und. Weißt du, du musst Gott verstehen, warum lässt Gott das zu? Hat sich Gott irgendwie zurückgezogen, interessiert in die Welt nicht, was ist mit Gott los? Ist er krank? Ist er in Rente? Ist er ja faul geworden? Warum, wo ist Gott, wenn gerade Krisen da sind? Diese Frage möchte ich nachgehen. Gott ist nicht nur der Gute, der Liebe und Wunderbare, sondern Gott ist alles in allem. Der hat alles geschaffen, alles fertig gemacht und hat gesagt, so, jetzt geht und lebt und macht und gestaltet euer Leben selbst. Wir sind jetzt für das Leben verantwortlich. Der Mensch hier auf dieser Erde ist für diese Erde verantwortlich. Gott hat gesagt, macht euch die Erde untertan. Bevölkert die Erde. Ja, was auch immer, macht aus der Erde das Beste. Gott interessiert sich für diese Erde. Jetzt bitte erschreckt nicht, was ich sage. Überhaupt nichts. Das geht ihm gar nichts mehr an. Er hat die Welt geschaffen, die Gesetze ins Dasein gerufen, er hat alles getan, was ja, man braucht für das Leben, ist alles da, alles installiert. Jetzt muss der Mensch selber gucken, wie er das verwaltet, wie er damit umgeht und was er daraus macht. Nicht Gott ist schuld an Auschwitz, nicht Gott ist schuld an diese ganze, an dem Atomabwurf. Gott ist nicht schuld an Tschernobyl und Gott ist nicht schuld an Fukushima und so weiter. Die Leute haben so gebaut, verstehst du? Hätten sie mehr Verstand eingesetzt und mehr drüber nachgedacht und anders gemacht, vielleicht auf den Bergen diese Kraftwerke gebaut, dann wäre das weniger passiert. Aber der Mensch wollte ganz nah am Wasser sein, auch die ganzen großen Städte. Pass auf, wenn das Hochwasser steigt, wenn die Gletscher schmelzen, da wird wieder Gott beschimpft und beleidigt. Warum lässt Gott das Wasser steigen? Warum geht Holland unter? Und nicht, wenn das Wasser weiter steigt, wird Holland bis zur Hälfte untergehen. Da wird wieder See sein, so wie es bisher gewesen ist. Die Holländer haben nur dem Meer das Land abgewonnen. Ist Gott schuld, wenn der Mensch am Wasser baut? Ist Gott schuld, wenn der Mensch sich bequem macht? In der Bibel heißt es von dem klugen und törichten Baumeister, der eine hat nur einfaches Leben gesucht, einfach auf Sand gebaut und dann kam die Katastrophe und sie wurden alle davongeschwemmt. Ist Gott schuld? Und wir schieben immer Gott schuld. Er müsste es wissen. Nein, Gott hat uns einen Verstand gegeben. Wir müssen unser Verstand gebrauchen. Und das ist der Grund, warum so viel Leid und so viel Elend auf dieser Welt ist. Weil der Mensch nur habgierig ist. Er möchte nur alles ja haben, bequem, schön und so weiter. Gott ist nicht nur das Gute. Nein, er ist auch das Glück. Und in Gott, wenn ich von Gott spreche, da ist alles drin, was der Mensch zum Leben braucht. Der Prophet oder ja der alte Hiob, der schreibt als die Frau sagt, sag doch deinem Gott ab, das bringt nichts, das funktioniert nicht. Also du kannst ohne Gott genauso glücklich leben wie mit Gott. Dann sagt der Hiob, Frau, Weib, haben wir das Gute von Gott empfangen, sollen wir auch das Schlechte nicht annehmen? Haben wir das Gute von Gott genommen und einfach uns gefreut und genossen, sollen wir das andere auch nicht genießen? Von Gott kommt alles, weil alles installiert ist, alles ist da und du musst es nur gebrauchen, das Gute wie das Schlechte. Und aus dem Schlechten was Gutes machen. Das ist das Gesetz, was Gott uns anvertraut hat. Du sollst das Beste machen. Menschen müssen lernen, Gott so zu nehmen, wie er ist. Er tut gar nichts. Du kannst beten, so viel du willst, er tut gar nichts. Er sagt, gebrauche deinen Verstand, gebrauche mein Wort, gebrauche dein Wort. Du sollst, ja, ich lege dir vor, Segen und Fluch, fang an so zu leben, wie ich dir vorgeschrieben habe. Leb nach meinem Gesetz und es wird dir gut gehen. So, das war Gott. Gott selbst kennt das Leid auf der anderen Seite wieder. Gott heult und Gott weint und Gott ist traurig. Er hat seinen lieben Sohn geopfert. Weißt du, Gott ging es auch nicht so gut, als sein Sohn hier auf dieser Welt war und diese Welt ausspioniert hat und geguckt, wie es geht, wie es den Menschen geht. Die Menschen haben ihn verworfen, die haben ihn verachtet, sie haben ihm Leid getan, sie haben weh getan. Er weiß, was Leid ist. Und Leid ist deshalb seit ewigen Zeiten ein Teil der Gottheit, gehört dazu. Ohne Schmerz, kein Preis, kein Gewinn, das gehört alles dazu. Gott leidet an der Menschheit, dass sie ihn verworfen haben, dass sie ihn angespuckt haben, dass sie ihn verachtet haben, dass sie ihn beleidigt haben. Gott leidet daran. Wo war Gott, als Jesus gekreuzigt war? Ja, er war bei den Juden. Aber die haben ihn nicht angenommen, nicht akzeptiert. Seine Geschöpfe, die er so liebevoll geschaffen hat, die zeigten ihm den Hintern und die kalte Schulter. Das war, wie Gott behandelt wurde, als er hier auf dieser Erde war. Sie machten, was sie wollten. Sie ließen sich von ihm nicht sagen. Das steht schon im Richterbuch. Jeder tat, was er wollte. Und sie haben gesagt, wir brauchen diesen Gott nicht. Und genauso heutzutage, wenn ich diese moderne Wissenschaft, die Technik und die Medizin und die Kunst und was weiß ich anschaue, wir brauchen Gott nicht. Wir können Gott ersetzen durch die Computer, durch die künstliche Intelligenzen. Sie machen, was sie wollen. Sie gehorchen ihm nicht. Ich möchte keine Sekunde ohne Gott sein. Gott muss sich elend und miserabel fühlen, wenn er auf diese Welt runterschaut und sagt, guck mal, die machen alle, die gehen nach ihrem Willen, die wollen sich nur selbst verwirklichen. Gott leidet so an das Übel, was die Menschen anrichten, die Ungerechtigkeit, die Lieblosigkeit, die Habgier, der Geiz, die Bitterkeit, der Zorn, der, was auch so ist, jetzt unter den Menschen. Es tut ihm nur so leid, und in der Bibel heißt es, und das gereute Gott, dass er die Menschen gemacht hat, so lesen wir kurz vor der Sintflut in 1. Mose 6, Gott gereute, dass er die Menschen gemacht hat, er hat den Menschen alles gegeben, was sie brauchen, sogar das Paradies geschaffen, den Menschen ins Paradies hineingesetzt, und die Menschen haben gesagt, Gott, rutsch mir den Puckel runter. Ja, die haben nicht getan, was Gott wollte. Das gereute ihn, dass er die Menschen machte, er hat ihnen die Erde anvertraut, und dann hat er gesagt, weg mit euch, nur noch 8 Menschen gerettet, also Noah und seine Familie. Und das bedeutet, dass Gott keinen Spaß an der Menschheit hatte. Wir reden so von dem liebenden Gott, aber Gott ist sehr beleidigt, Gott ist gekränkt, Gott ist verletzt durch das, wie der Mensch ihn behandelt. Wir brauchen keinen Gott. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Das war in der DDR ein Motto. Ja, und was ist dann aus dieser Ernte geworden? Ja, die Menschen lieben ihn nicht mehr. Sie haben seinen Sohn nicht geliebt. Er hat seine Liebe unter Beweis gestellt, indem er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt sandte und sogar sterben ließ auf grausame Art und Weise. Und Gott ist trotzdem noch der liebende Gott. Gott überlässt nicht seinen Sohn dem Schicksal und Gott überlässt den Menschen auch nicht seinem Schicksal. Er rettet den Menschen im letzten Augenblick. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat Jesus am Kreuz erlebt. So ist Gott. Gott hat das Leid wirklich ausgekostet, den Becher bis zum Schluss getrunken. So dass Tod und Leid und Zorn und so weiter Gott nichts mehr anhaben kann. Und er hat das letzte Wort über Tod und Teufel und über das Bittere in dieser Welt. Wer Gott nicht versteht, der wird auch das Elend nicht verstehen, der wird das Leid nicht verstehen. Kannst erzählen, was du willst. Ja, der wird ein Atheist bleiben, Gott verfluchen und Gott lästern. Und wir sehen auch in der Offenbarung, die Menschen erleben die schrecklichen Dinge, die Katastrophen, die Wehen, die Zornschalen werden ausgegossen und sie lästerten Gott. Sie taten nicht Buße, sie kehrten nicht um, sie haben sich nicht verändert, mit ihnen ist nichts passiert. Ein gütiger, allmächtiger Gott, ein allwissender Gott, der möchte die Menschen zur Umkehr bringen, aber die Menschen bewegen sich nicht. Die gehen schnurstracks ihren Weg weiter. Wie kann ein gütiger Gott, ein allmächtiger Gott, sowas alles zulassen? Die Menschen schimpfen. Du musst nur hören, was dann die Nachrichtensprecher sagen, wenn da ein paar Leute irgendwo sterben, irgendwo ein Erdbeben ist, irgendwo eine Katastrophe ist, wie die Leute Gott fluchen. Der Gott, der die Welt regiert, erlaubt Zerstörung, erlaubt Zusammenbruch, erlaubt Katastrophen, erlaubt, ja, dass Dinge schiefgehen. Er verhindert es nicht, er hat dem Menschen alles anvertraut. Macht euch die Erde untertan. Macht keinen Blödsinn. Seid vernünftig. Baut auf dem Felsen, auf dem festen Grund, nicht nur irgendwo in der Niederung, wo die Flut kommt und alles dahin rafft. Und Gott kontrolliert also, indem er das zulässt, Dinge. Dein Gesetz funktioniert überall im Universum. Du kannst auf den Mars, auf den Mond gehen, zum Jupiter fliegen, zum Pluto oder sonst noch wo. Du wirst die gleichen Gesetze erleben. Gott macht gar nichts. Er lässt alles den Gesetzen der Gravitationskräften, ja, dem Lauf der Dinge. Ich denke nur, einige Leute schrieben nach dem Zweiten Weltkrieg ein Buch und da hieß, wo war Gott, als Auschwitz geschah? Gott ließ Auschwitz zu. Gott ließ Holocaust zu. Und er ließ die Menschen, ja, dass sie aneinander sich vergreifen, versündigen. Wo war Gott, als Jesus gekreuzigt war? Wo waren die Juden, als Jesus gekreuzigt worden? Wir wollen nicht, dass diese über uns herrschen. Sie haben gesät und sie haben geerntet, was sie gesät haben. Holocaust ist nichts anderes als die Frucht von der Kreuzigung, die Vollendung von der Kreuzigung. In aller Liebe könnt denken, was ihr wollt. Holocaust war die Reaktion Gottes für die Behandlung Jesus, seines Sohnes. Ihr habt nicht gewollt. Was glaubst du, was passiert wäre, wenn die Juden Jesus angenommen hätten? Die wären nicht der Schwanz, sondern der Kopf des Universums. Sie sind begnadigt von Gott gewesen, von Gott erwählt gewesen, aber sie haben ihn nicht angenommen. Ja, und Gott hat selber reagiert. Gott ließ zu 70 nach Christus, dass der Tempel zerstört wird, dass die Juden verschleppt werden und zerstreut werden in alle Herren Länder, bis nach China und sonst, wo sie alle abgehauen sind. Nicht nur das erste Mal, sondern Gott hat schon zugelassen, als Nebukadnezar kam, noch vor der Kreuzigung. Gott wusste, was die Menschen denken, wie sie Gott behandeln, dass sie mit Gott nichts zu tun haben wollen. Das war die Reaktion Gottes, Holocaust und all diese Katastrophen, was war, wo die Juden verfolgt wurden weltweit. Man muss also nicht so plärren und überall Mitleid suchen. Ja, die Deutschen, die Nazis, die haben uns verfolgt und so weiter. Nein, man muss ja sagen, woher kommt das? Man erntet das, was man sieht. Man hat den Sohn Gottes verachtet, verhöhnt, verspottet, angespuckt, gegeißelt, den Heiden übergeben. Man hätte Jesus besser behandeln sollen. Dann wäre vieles anders geworden. Und bei uns gilt es genau das Gleiche. Auch heute. Der heutige Antisemitismus ist die Folge der Antigöttlichkeit von damals. Kriege ist Folge von Antichristentum, vom Humanismus, von der Französischen Revolution, von der Gottlosigkeit. Was glaubst du, wir schimpfen über den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg? Aber lass uns ein paar Jahrhunderte vorher denken, die Französische Revolution, was war das? Man hat Kirchen geschändet, man hat Kirchen missbraucht, man hat ja, die Geistlichen vertrieben, egal was sie waren. Aber man hat Gott abgelehnt, Kirchen entweiht, die ganzen Kloster ja, entweiht. Die Menschen schrien, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Am 15. September 1909 haben hier in Berlin über 50 evangelische oder freikirchliche Leiter die Berliner Erklärung unterschrieben. Wir wollen nicht den Heiligen Geist, so wie die Pfingstler es haben, sprechen in anderen Zungen und so weiter, diese Berliner Erklärung. 10 Jahre später, hör mal, was 10 Jahre später war, da war der Kaiser besiegt. Die Berliner Erklärung ist das die Saat von dem, was hier Evangelikale unterschrieben haben. Der Heilige Geist ist ein Geist von unten, das reden in anderen Sprachen, weil sie es nicht verstanden haben, weil sie nicht kapiert haben oder weil manche sogar missbraucht haben, diese Gabe und übertrieben, überspannt haben. 10 Jahre später war Deutschland unter einem Fluch der Freimaurer gestellt und man am 9. November, als der Kaiser abdankte, 1919, dann haben sie gesagt, Deutschland wird geteilt werden und geviertelt werden. In 70 Jahren wird es wieder vereinigt werden. Das haben Dämonen gemacht, die Nazis, der Hitler und was weiß ich, was das war. Das war die Generalprobe des Teufels. Man hat den Heiligen Geist abgelehnt, man hat Gott abgelehnt, man hat die Kirche abgelehnt und dann schreien sie, Heil, 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 Heil Hitler. Da stehst du und dann schreien sie an den Straßen und rufen das Heil von einem Menschen, erwarten von einem Menschen Heil. Ja. Frag, warum geschah Auschwitz? Warum geschah der Zweite Weltkrieg. Die dummen Kälber, die wählen ihre Metzger selber. Ja, und das ist immer so, Gott überlässt den Menschen ihrem Schicksal. Woher kommt das Leid, woher kommt das Elend? Und trotzdem hat sich Gott immer sich der Menschen erbarmt. Nach dem Krieg, da gab es hier nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es in Deutschland Erweckungen, in Europa Predigten. Die Amerikaner kamen und überall gab es große Evangelisationskampagnen. Billy Graham, überall, verstehst du, er predigte und die Menschen waren offen nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Not, nach dem Elend. Gott hat immer die Welt heimgesucht mit Liebe, versucht, ja, das Beste daraus zu machen, auch aus den Kriegen. Und nach dem Krieg gab es so viele geistliche Ausbrüche, Evangelisationen, Erweckungen. Die Kirchen waren voll. Auch nach dem Ersten Weltkrieg. Die Kirchen waren voll durch die Flüchtlinge, die da kamen, die suchten Gott. Und jetzt, sobald es den Menschen besser geht, haben sie Gott vergessen. Wir brauchen Gott nicht mehr. Uns geht es so gut. Preis Gott. Nein. Von wegen. Leiden kann man nur ertragen und nur überwinden, wenn man zu Gott sich hinwendet. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, was haben die Leute gemacht, vor allem in Süddeutschland? Buß- und Bettag angesetzt. Heutzutage, keiner weiß mehr, wann Buß- und Bettag ist. Am 20. November haben wir, aber nur im Kalender, verstehst du? Buß- und Bettag. Wo sind die Menschen, die Buße und tun und beten? Gott überlässt den Menschen ihren Schicksal. Weißt du, die da Leid tragen, die werden getröstet werden. Menschen, die Gott nicht verstehen, die gegen Gott harren, warum lese das zu? Nicht nur warum, du solltest herausfinden, weshalb. Darum liest Gott zu, weil der Mensch ohne Gott gelebt hat, nicht nach Gott gefragt hat. Das, was der Mensch sieht, das erntet er. Und gerade Buße und Bettag, in der Traurigkeit Gottes finden wir den Frieden Gottes. Der gottlose Mensch versucht gegen das Leid und Unrecht anzukämpfen. Und je mehr er das macht, desto mehr verschlimmert er die ganze Geschichte. Macht noch mehr Probleme. Wenn er denkt, jetzt muss ich die Ungerechtigkeit aus der Welt schaffen, dann verursacht er noch mehr Elend auf dieser Welt, noch mehr, ja. Die Amerikaner wollten den Krieg beenden und dann werfen sie eine Atombombe auf Hiroshima oder die zweite dann auf Nagasaki. Und ja, um des Friedens willen. Nein, die haben noch mehr Schmerz, noch mehr Elend und zwar hunderttausendfach verursacht. Und ich predige einfach nicht nur einfach aus Vergnügen und Lust, sondern ich möchte sagen, hör Gottes Wort, tu Buße, bekehre dich, verändere dein Leben, mach aus deinem Leben das Beste. Lauf nicht Gott weg, sondern stell dich Gott, Herr, hier bin ich. Gott ruft die Menschen. Adam, Eva, wo steckst du? Ja, und was macht der liebe Mensch? Der verkriecht sich in seiner Selbstgerechtigkeit, seiner Scheinheiligkeit, seiner Unschuld. Seitdem ich predige, versuche ich das Leid der Menschen zu erklären, warum, wieso, und ich helfe durch die Botschaft des Evangeliums, das Leid zu verarbeiten, versuche einfach über Gott das Elend zu lösen. Wir haben einen Vater und Gott macht aus allem das Beste. Auch aus der Krankheit, auch aus dem Tod. Auch das, ja, das, der Tod ist nicht das Allerletzte. Gott ist das Allerletzte. Insbesondere, wenn ich dann dran denke, ich habe gedacht, auch mit mir, als ich meine Frau pflegen muss und so weiter, wie gehe ich mit dem Leid um? Ich komme nicht so recht, ich habe keine Übung. Weißt du, man entwickelt Kräfte im Leid, im Elend, in der Katastrophe, in der Not, wird man erfinderisch. Not macht erfinderisch. Nicht nur, dass die Not beten lehrt, sondern Not macht auch erfinderisch. Dass selbst das Schwere, ja, mit Spaß und mit Leichtigkeit man ertragen kann. Und dazu gehört dann nachher Verzicht, gehören Opfer. Und dass man dann gleichzeitig ganz anders widersteht. Ich gebe mich nicht auf, ich lasse mich nicht fallen. Und wenn ich falle nicht tiefer als in der Hand Gottes. Haben wir das Gute von Gott bekommen, wir nehmen auch das Schlechte, das Negative. Das Ja zu Gott beinhaltet Höhen und Tiefen. Ja, das Ja zu Gott beinhaltet das Gute und das Schlechte, das Bittere des Lebens, das beinhaltet alles. Wenn du Ja zu Gott sagst, musst du auch das Kreuz annehmen. Nicht nur die Sonne und nicht nur das Schöne und das Edle und so weiter. Auch das Schlechte. Zum Leben gehört Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Göttlichkeit und Ungöttlichkeit. Gehört Tag und Nacht. Zum Leben gehört beides dazu. Zum Reich Gottes gehört beides. Deshalb heißt es, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Was das alles ist und das beinhaltet. Zuerst bestimmt das Leben als erstes das, was wir wahrnehmen, unser Umfeld. Zuerst sehen wir, was vor den Augen ist, was uns beschäftigt, die Probleme. Aber über die Probleme sollten wir sehen, Gott ist immer noch der Herr. Er ist noch der Chef. Er hat noch alles in seiner Hand. Alles verläuft nach seinen Gesetzen. Das Wasser sucht immer den Weg des geringeren Widerstandes. Es geht immer bergab. Und so ist auch Gott. Das Leben geht seinen Weg. Es bahnt sich seinen Weg, ob es einen Pass oder nicht. Und das Leben findet seinen Weg, wenn wir es nur gehen lassen. Wenn wir es nicht glatt aufstauen und blockieren. Zuerst ist die Beziehung zu Gott das Wichtigste, nicht zu den Problemen. Leute, ich ermutige euch, vergisst eure Probleme, vergisst eure Krankheit, vergisst eure Schwierigkeiten, vergisst eure Spannungen. Das ist nicht das Erste. Zuerst Gott, trachtet zuerst nach Gott, nach dem Reich Gottes, nach dem Himmlischen, nach dem Ewigen, nach dem Bleibenden. Und dann kommt alles andere auf einen zu. Dann kann man das richtig einordnen. Wir müssen anfangen, vom Ziel her zu leben. Nicht vom Leben her zu leben, sondern vom Ziel. Was ist das Ziel unseres Lebens? Wer auf Gott schaut, der weiß, Gott kann auch das Übel beseitigen. Und das Übel wird eines Tages beseitigt. Das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Halleluja. Gott kann, ja, die Dinge beseitigen, die uns zu schaffen machen. Und ich muss mir nur ihm überlassen und sagen, Herr, du wirst alles gut machen. Du bist der Anfänger und du bist Vollender meines Lebens. Nicht irgendjemand, sondern Gott ist der Anfänger meines Lebens. Und ich lebe für Gott und ich lebe nicht für mich und ich lebe nicht für die Welt. Ich lebe nicht für die Gesellschaft. Ich lebe nicht für die Familie. Ich lebe nicht für die Gemeinde. Ich lebe für Gott. Und wenn du das kapierst, dann nimmst du die Dinge ganz anders, viel gelassener. Wer Gott begreift, der wird auch mit dem Leid ganz leicht fertig. Der wird mit der Krankheit fertig, mit der Ungerechtigkeit, mit dem Bösen, mit dem Unerklärlichen, mit dem, was du nicht vereinbaren kannst. Warum geht es mir so schlecht? Schau nicht auf deine Schlechtigkeit, was das Übel mit dir ist, sondern schau auf das, was Gott in dein Leben hineinlegt und was er aus dir machen kann. Gott kann dich vergolden, versilbern, veredeln. Wer Gott versteht, der erfährt praktische Hilfe. Der besteht das Leid, er trägt seine Trübsal, der marschiert selbst durch die Hölle, Halleluja. Wer Gott versteht, der sagt mit Gott, ja, auch wenn ich durchs dunkle Tal wandere, du bist bei mir, ich fürchte kein Unglück. Fürchte vor gar nichts, nicht mal vom Teufel, nicht mal vor dem Tod. Ja, wir sollen furchtlos werden. Verstehe Gott. Und mit der Gotteserkenntnis steht und fällt alles. Das Volk Gottes steht einmal in der Bibel, geht aus Mangel an der Erkenntnis Gottes zugrunde, weil er Gott nicht erkennt. Nicht nur, dass er keine Vision hat, sondern er kennt Gott nicht. Und das ist der Schlüssel zum Leben. Ich werde die nächsten Tage noch weiter darüber sprechen. Mach dein Leben wertvoll. Und dann, Gott ist meine Hilfe, Gott ist meine Kraft. Und ja, wir sind die letzte Generation und Gott wird uns durchtragen durch alle Übel, durch die Trauer. Und der Schlüssel zum Leben ist der Glaube an Gott. Der Schlüssel zum Leben ist der Glaube an Gott. Wenn du diesen Schlüssel hast, kommst du zu allen Schätzen, Schatzkammern Gottes. Gott erlaubt mir und dir und uns, ja, er erlaubt, dass wir die Drecksarbeit machen. Als ich jünger war, war auf meinen Vater manchmal böse. Wir hatten Schweine gehabt und er ging in die Arbeit und ich, wenn wir noch zu Hause waren, so bevor ich in die Schule ging, musste ich den Schweinestall ausmisten. Auch das gehört zum christlichen Leben. Schweinestall auszumisten, Dreck wegzuputzen, ja. Und er drückt mir die Gabel in die Hand und sagt so, erledige, bis ich nach Hause komme, dass es alles fertig ist. Und Gott hat uns auch die Mistgabel in die Hand gedrückt, dass wir den ganzen Mist unseres Lebens, was nicht taugt, rausschmeißen, uns dessen entledigen. Gott gibt meinem Leben Aufträge und ich muss sie erledigen. Ja, Gott wird nicht gedacht, sondern Gott wird gelebt und Gott wird erlebt und durchlebt. Viele Christen sind nur Gehirnakrobatiker. Ja, aus mir ist nichts geworden. Vergiss es. Fang an, dein Leben auszumisten, was in dein Leben nicht hineingehört. Vielleicht muss ich dir auch die Mistgabel in die Hand drücken und sagen, so, misst ja mal deinen Saustall aus. Da, wo du, was bei dir zu Hause ist, werd nicht nur ein frommer Theoretiker. Es gibt viele Christen, sind geistige Eunuchen. Sie wissen, wie es geht, aber sie können es nicht. Ja, geistige Eunuchen. Glaube ohne Werke ist sinnlos. Wenn du nur glaubst, ich glaube an Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden, was nützt das? Mit dem kann ich sowieso nichts anfangen. Der ist so weit weg. Ja. Ich brauche Gott, der mir hilft in der Katastrophe, in der Krise, in dem Elend, in der Schwierigkeit, dass er mir zur Seite steht. Eine feste Burg ist unser Gott. Ja, dort kann ich hinfliehen, dort kann ich hinlaufen. Und ich kämpfe nicht gegen die Probleme, ich lasse Gott kämpfen. Geschwister, das habe ich gelernt, mehr und mehr. Am Anfang habe ich gedacht, dass ich muss alles machen. Gewiss, ich muss alles machen. Gott macht gar nichts. Aber ich lasse den Herrn. Herr, geh du voran. Herr, der Teufel klopft an die Tür. Mach du die Tür auf. Und du wirst mit ihm fertig. Ich nicht. Du wirst mit der Krankheit fertig. Ich nicht. Du wirst mit dem Problem fertig. Ich nicht. Unternimm etwas. Und das ist, indem du Gott vorlässt. Indem du Jesus vorschickst. Indem du den Heiligen Geist arbeiten lässt. Natürlich muss ich was tun. Als David zu dem Lager kam, wo der Saul sie gegen den Philister lagerte, dann sieht er, wie der Goliath auftritt und triumphiert. Ach, ihr Israeliten, ihr seid alles Waschlappen, ihr seid Feiglinge, Angsthasen seid ihr, schämt euch. Und als er da kommt, er sieht, wie die alle unter dem Leiterwagen liegen, auf dem Bauch liegen, verkriechen sind, verstecken sich, keiner zeigt sich. Alle haben Angst. Dann kommt dieser David. Wer ist dieser Unbeschnittene? Dieser Riese, dieser Goliath. Wer ist das? Und weißt du, was dieser David macht? Er nimmt eine Steinschleuder und geht auf diesen Goliath zu und sagt, du kommst zu mir so und so und so und ich komme zu dir im Namen des Herrn. Geh auf deine Probleme im Namen des Herrn und begegne ihn und sag, pass auf, du, ich habe eine Schusswaffe. Peng, 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 peng. Verstehst du? Und dann zeigst du dem Teufel, wer er ist. Und David ist auf den Philister, diesen Gottlosen, zugegangen. Geh auf deine Atheisten, auf deine Gottlosen, die dich verspotten, verhöhnen. Verkriech dich nicht vor ihnen. Ich habe aufgehört, mich vor Leuten zu verkriechen, wenn die etwas sagen, was das Negative sagen. Ich sage ihnen, rutsch mir den Puckel runter oder ihr könnt mir lecken. Verstehst du? Ich gehe weiter. Ich gehe weiter meine Straße. Ich kümmere mich nicht um die Spötter. Lass doch die Spötter Spötter sein. Die Spötter werden eines Tages alle untergehen. Die Gottlosen sind wie Spreu, die werden zerstreut in alle Herren Länder. Rechne mit Gott und tu was. Was ein Praktiker tun würde, was ein Geistlicher tun würde, was ein Gottesmensch tun würde. Werde schöpferisch, werde ein Unternehmer, unternimm was. Und zwar mit Gott. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Glaube ohne Werke ist sinnlos. Wenn du nur so viel Glauben hättest wie ein Senfkorn, so, dass es am Nagel geht, dann kannst du sagen, Berg, verkriech dich, ich will dich nicht sehen. Du wirst Berge versetzen und Berge sind ein Bild für Probleme. Die kann ich nicht überwinden, da komme ich nie drüber hinweg, das schaffe ich nie. Berge ist ein Bild für Schwierigkeiten. Sprichst du deinen Schwierigkeiten, du kannst sowieso nichts tun. Du bist nicht der Herrgott, aber du kannst im Namen des Herrgott, des Allmächtigen sprechen. Berg, verkriech dich. Versenk dich ins Meer. Weißt du, was das heißt? Verschwinde in mein Unterbewusstsein. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Das ist, versenke deine Berge ins Meer. Nicht, dass du da irgendwo stehst und sagst, Matterhorn, verschwinde, Mount Everest, verschwinde. Nein. Du musst deine Probleme verscheuchen. Und sag, taucht unter, ich will an euch nicht mehr denken. Ihr seid mir kein Pfifferling wert. Versenke deine Probleme in dein Unterbewusstsein, dass du sie nicht mehr siehst, dass du nicht mal an sie erinnert wirst. Ja, da unten ist was. Ja, da war schon mal was, irgendwas in meinem Leben. Ich weiß gar nicht mehr. Aber ja, das ist mal was gewesen. Das Denken, deine Einstellung bestimmt unser Umgang mit Leid. Was denkst du immer? Unheilbar. Oh Gott, ich werde mal sterben. Verstehst du? Und so heulst du da und sitzt du da und bereitest schon deine Beerdigung. Ich denke nicht an Beerdigung. Ich denke an die Auferstehung. Ich will leben, weil Jesus lebt. Der Atheist, der hat niemand, der neben ihm steht. Der Atheist, der kennt seine Bibel nicht, der hat keine Zukunft. Der hat vielleicht die Mauerbibel oder irgendwie Karl Marx, sein Kapital und so weiter. Aber mehr hat er auch nicht. Irgendeine Philosophie. Aber wir haben die Bibel, das Wort Gottes. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Stab und Licht bei mir und so weiter. Du führst mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Ich fürchte mich nicht. Die Bibel nimmt mir die ganze Angst. Ja, entkräftigt mich. Du verstehst, plötzlich wird ganz alles blass und klein. Und der Teufel plötzlich ist der arme Kreatur da, die steht noch da und winselt, wackelt mit dem Schwanz und zittert. Der Teufel zittert, sobald er das Wort Gottes hört. Und du solltest anfangen, die Worte Gottes zu zitieren. Wenn du Probleme hast, red nicht von einem Philosophen, Konfuzius, Buddha oder was weiß ich, von irgendeinem anderen Philosophen, deutschen Gelehrten. Nein, fang an, die Bibelworte zu zitieren. In dem Namen des Herrn haben wir den Sieg. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Ich als gläubiger Christ, ich habe Gott an meiner Seite. Ich sehe ihn nicht, spüre ihn auch nicht. Ich will auch gar nicht spüren. Das wäre mir zu schlimm. Wenn ich Gott spüren würde, stell mal vor, was mir passieren würde. Ich würde tot umfallen. Wenn ich Gott sehen würde, ich würde das nicht verkraften. Alle Menschen, die Gott gesehen haben, sind tot umgefallen. Und die Bibel sagt, wenn jemand Gott von Angesicht zu Angesicht sieht, der stirbt. Also sei nicht so geil, Gott zu sehen. Wichtig ist, dass du weißt, Gott ist bei mir. Tag und Nacht, jede Stunde, jede Sekunde. Ja, und dann hast du noch den Heiligen Geist an deiner Seite als Tröster. Dann hast du die Bibel als deinen Kompass, deine Orientierung. Ich bin nicht auf mich allein gestellt. Ich weiß, der Herr ist da. Aber wenn ich ganz allein bin und er ist, der bei mir zur Seite steht und mir hilft, das Leid zu verarbeiten, das Elend zu verarbeiten, die Krankheit zu verarbeiten, die Armut zu verarbeiten, den Mangel zu verarbeiten, die Komplexe zu verarbeiten. Für mich hat Leiden einen höheren Sinn. Vergiss es jetzt, was du bisher vom Leiden weißt. Du bist nicht aufgeklärt wahrscheinlich. Die Kirche hat dir nicht die Wahrheit gesagt. Das Leid führt mich zur Vollendung. Dein Leid bringt Qualifikation in deinem Leben. Deine Prüfungen, die veredeln dich. Je mehr Prüfungen du in deinem Leben hast, desto edler bist du. Die Menschen, die keine Prüfung haben, die nur auf Führerschein vielleicht bestanden haben, die sind arme Tropfen. Aber die Prüfungen, die du durchmachst, dieses Leiden, die Prüfung, das Elend, das Leid ist nur zeitlich und begrenzt, das geht vorbei. So wie es gekommen ist, so geht auch wieder vorbei. So wie Höhen und Tiefen, es geht mal runter und geht wieder rauf, geht runter und geht wieder rauf. Und so ist das Leben. Mit Gottes Hilfe bewältige ich mein Leid, erdulde das Elend, ich integriere irgendwie das Elend in mein Leben, versuche zu integrieren, wie kann ich das Optimalste daraus machen? Vielleicht stelle ich meine Ernährung um, vielleicht trage ich morgens die Zeitung aus, vielleicht fast nicht mal, versuche irgendwie zu integrieren in meinem persönlichen Umgang. Nicht, dass ich auf die anderen die Schuld schiebe, die sind alle schuld. Nein, ich bin schuld. Und da muss ich fragen, wo habe ich mir was eingebrockt? Jetzt geht Grippe rum, du darfst den Leuten nicht die Hand geben und den Leuten nicht so nahe kommen, dass du nicht angesteckt wirst, nur nebenbei, ich warne dich nur. Verstehst du? Sag mir, wem du umgehst und ich sag dir, was du hast. Geh mit negativen Leuten um und die sind genauso schlimm wie Grippeviren. Mit negativen Leuten. Red nicht mit negativen Leuten. Red nicht über Krankheit zu viel. Red nicht über Probleme zu viel. Red nicht über Armut zu viel. Red nicht über Arbeitslosigkeit zu viel. Ja, fang an, positiv zu reden. Was heißt in der Bibel? Der Schwache spreche, ich bin stark. Der Arme spreche, ich bin reich. Lern zu sprechen. Im Namen Gottes. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Auch wenn ihr nichts habt. Der David ging auf den Riesen mit seiner Badehose nur. Lendenschutz, mehr hat er nicht gehabt. Damit niemand sagen kann, da war eine Geheimwaffe, hat er eingesetzt. Nein. Da war ein Scharfschütze, der konnte mit seiner Steinschleuder so schleudern, dass er sogar die Schläfe des Riesen treffen konnte. Sogar die Öffnung da am Auge. Mach aus dem Leben das Beste. Mit Gottes Hilfe bewältigst du dein Leid. Das Leid gehört zum Leben, gehört zur Entwicklung, gehört zu deiner Entfaltung. Nimm das Leid an. Sag danke, Herr. Du hast mir das Gute gegeben, ich nehme auch das Schlechte. Und dann mische ich das, rühre mal ein bisschen rum und dann habe ich einen Topf. Ja, und dann mache ich eine gute Mahlzeit draus. Wir werden die Riesen wie Brot fressen. Verstehst du? Wie soll das mal richtig gebrauchen? Hader nicht mit deinem Schicksal. Oh Gott, was ist alles mir passiert? Mach aus deinem Schicksal das Optimalste. Stell dich dem Leid, besiege dein Leid, wie der Goliath den Riesen, wie der David den Riesen besiegt hat, diesen Goliath. Mit Gottes Hilfe, mach einfach das Beste aus deinem Leben. Gott hat mir vor Jahren eine Predigt gegeben, eine Überschrift, so wie ich jetzt hier auch meine Predigten, als Titel habe ich Predige gerne nach Titel, und da hat er mir einen Titel gegeben, mach aus deinen Problemen Projekte. Mach aus deinen Problemen Projekte. Mach aus deiner Krankheit ein Projekt. Dann schreib eine Biografie vom Tod zum Leben. Halleluja. Vom Armut zum Reichtum. Von Schwachheit zur Stärke. Von, was weiß ich, vom Untergang zum Aufstieg. Mach das Beste aus deinem Leben. Alles dient zu deinem Besten. Alles heiligt und reinigt dich und verbessert dich, veredelt dich. Ja, interpretiere das Leid sehr positiv. Das Leid bringt mich viel schneller zum Ziel. Stell dir mal vor, die Karte Europas ist nach dem Zweiten Weltkrieg ganz anders verändert worden. Und ja, immer nach dem Krieg wird die Karte verändert. Du hast plötzlich ein ganz anderes Bild. Staaten, die vorher gab, gibt es nicht mehr. Es gibt neue Staaten, neue Länder. Nach dem Ersten Weltkrieg war es so, nach dem Zweiten Weltkrieg war es so, nach allen Kriegen. Und ja, plötzlich ist alles verändert. Nach Revolution ist alles verändert. Ich verstehe Gott. Weißt du, ich habe etwas in meinem Leben gelernt. Das Leid zu entübeln. Entübeln. Ent und übeln. Das Übel zu trennen. Entüble das Leid. Mach so, wie der Josef gemacht hat in Ägypten, dieser Junge. Verkauft als Sklave im Haus des Potiphars. Dann landet er im Gefängnis, dann wird er vergessen. Keiner kümmert sich, aber er weiß, Gott ist mit mir. Und das Wichtigste ist, dass du das eine weißt, Gott ist mit mir. Der Herr war mit Josef. Das ist das Programm Gottes in seinem Leben gewesen. Der Herr war mit Josef. Der Herr war mit Josef als Sklave. Der Herr war mit Josef im Gefängnis. Der Herr war mit Josef, als er vergessen wurde. Der Herr war mit Josef. Und das reicht dir vollkommen aus. Der Herr ist mit mir. Halleluja. Ich brauche nicht mehr. Ich bedarf auch nicht mehr seiner. Der Herr ist mit mir. Er hat es mir versprochen. Hat mich schriftlich garantiert hier in seiner Bibel. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Herr ist bei mir im Tod. Der Herr ist mit mir im Leben. Der Herr ist bei mir in der Krankheit. Der Herr ist mit mir im Elend. Der Herr ist in mir, wenn der Kühlschrank leer ist. Der Herr ist mit mir, wenn ich keine Arbeit habe. Ja, der Herr ist mit mir. Was soll mir passieren? Wenn du das Tragische erlebt hast, durch Tiefen gegangen bist, durch die Hölle marschiert bist, dann weißt du, Gott hat mich durchgebracht. Ich lebe nur, weil er mich gehalten hat. Die Hand des Allmächtigen. Gott hat mich gewollt, mich geliebt und er ist bei mir alle Tage. Auch wenn ich niedergeschlagen bin, wenn ich Angst habe, wenn ich verunsichert bin, wenn ich vom Feind bedroht bin, ich weiß, Gott ist bei mir. Wenn die mich in die Grube werfen, meine eigenen Brüder, meine eigenen Geschwister, die wollen mit mir nichts zu tun haben, die schieben mich ab. Ich weiß, Gott ist mit mir. Bei Gott bin ich gut angeschrieben. Ich fürchte mich nicht, weil er bei mir ist. Er wird mich nicht fallen lassen. Leute lassen dich fallen. Freunde lassen dich fallen. Geschwister lassen dich fallen. Eltern lassen dich fallen. Aber Gott lässt dich nicht fallen. Hör nicht auf, an Gott zu vertrauen. Und hör nicht die Lügen Satans. Satan belügt dich. Er möchte dich nur einschüchtern. Größer ist der, der bei mir ist, als größer, der in die Welt ist. Ich fürchte mich nicht. Er ist größer. Ein Klack von Gott und schon das Blatt ändert sich. Plötzlich passiert irgendwas, plötzlich geht eine Tür auf, plötzlich habe ich eine Möglichkeit, plötzlich werde ich gebraucht. Plötzlich passiert ein Wunder. Ich habe zurzeit auf meiner Facebook-Seite mehrere Geschichten hier gestellt. Hat mir jemand geschrieben oder geschickt eine Geschichte aus der DDR, wie sie diese Person verhaftet war im Gefängnis, Frauengefängnis war und wie sie das durchlebt hat. Sie war eine Kommunistin, Atheisten, überzeugte Atheisten. Sie hat gedacht, die Kommunisten, das sind meine Brüder. Ich arbeite für den Sozialismus und so weiter in der DDR. Und dann kam sie ins Gefängnis und sie musste von diesen Kommunistenfreunden enttäuscht werden. Und dadurch ist sie fast zusammengebrochen, war eine Invalide, lag im Rollstuhl. Und diese Frau erzählt dann, wie sie Gott erlebt hat, wie sie aus dem Gefängnis rauskam als kranke Person, eigentlich zum Sterben. Und plötzlich lebt sie und gibt weltweit Zeugnis, wie Jesus ihr geholfen hat in den Gefängnissen. Jesus ist ihr im Gefängnis begegnet. Erwartet, dass Gott mit ihr ist, dass der Herr, und da habe ich noch nicht nur das einmal etwas passiert ist, ich habe gleich zwei verschiedene Personen genommen und dort auf meiner Facebook-Seite gesetzt, wie die Gott erlebt haben. Nicht die Menschen haben gesucht, dass der Pfarrer besucht hat, einen Seelsorger besucht hat, einen Priester besucht hat. Nein, der Herr erschien ihnen im Gefängnis. Plötzlich, sie haben keine Ahnung gehabt, wie Gott aussieht. Die eine Frau hat mit Gott noch nie was auf dem Hut gehabt, Gott nie verstanden. Und plötzlich in ihrer schwersten, dunkelsten Stunde erscheint ihr ein Freund, den kennen sie gar nicht, aber die spürt, der kennt mich, verstehst? Der versteht mich. Und so hat sie nach und nach Gott erlebt. Eine Kommunistin, eine Atheistin erlebt Gott. Und Gott wird erlebbar. Ohne Pfarrer, ohne Priester, ohne Prediger. Gott liebt die Menschen. Der Teufel ist ein böser Teufel, ein schlechter Teufel. Er ist ein Gauner, möchte die Menschen krank und kaputt machen. Das haben die Kommunisten gemacht, diese Atheisten hier im Osten und überall auf der Welt. Und du hast die Wahl, davon zu laufen, dich zu verstecken oder stehen zu bleiben und sagen, mein Freund war heute Nacht bei mir. Nicht irgendein Liebhaber, nein, der Freund aller Freunde, der Herr Jesus Christus. Und diese Frau, beide Frauen haben das Ähnliche erlebt, getrennt voneinander. Hört man und geht auf meine Seite und horcht diese Geschichten an. Die sind vom Evangeliumsrundfunk ausgestrahlt worden, sind also solide Sachen, keine Hirnspinnereien und keine charismatische, pfingstlerische Spinnereien. Das sind Leute, die sehr realistisch waren und die erzählen, Gott hat uns aufgesucht, Gott hat uns sich aufgegeben. Und so ähnlich war es mit Josef, so ähnlich war es auch mit vielen anderen. Du bist ein Kind Gottes. Ja, und du musst nicht weglaufen und alles hinschmeißen, schwach werden, resignieren und so weiter. Wenn du Kind Gottes bist, du kannst durch die Hölle gehen, durch die Hölle des Atheismus, des Nationalismus, der Konzentrationslagern. Die Leute haben das alles überlebt, weil sie Gott gehabt haben. Mit Gott kann man überall gut leben, auch in der Hölle, wenn du das verstehst, was ich sage. Gott hat die Autorität übertragen über alle Mächte des Feindes, über alle Werke des Teufels. Ja, und die Feinde, deine Feinde, der Teufel ist in deiner Hand. Und jetzt mach was draus. Josua zog um Jericho 13 Mal rum und dann hat er ein Feldgeschrei anstellen lassen und dann sind die Mauern gefallen. Mach was. Ich habe deine Feinde dir in deine Hand gegeben. Gott hat dir deine Krankheit in deine Hand gegeben. In deinen Körper trägst du. Und da hast du was zu tun. Es gibt keinen Grund zu rennen. Jesus hat alle Feinde besiegt und die unter die Füße gestellt. Und es steht drauf, als wenn du es zertreten hättest. So steht es in der Bibel. Wenn du leidest, konzentriere dich auf Jesus. Durch das Anschauen Jesu überwindest du das Negative. Das hat er alles für mich ertragen. Wenn der das konnte, als Mensch, der war kein Gott, als er am Kreuz hing. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber der hat am Kreuz Gott erlebt. Und plötzlich verdunkelt sich der Himmel, wird noch schlimmer. Und die Erde bebt und er gibt seinen Geist auf. Ich befehle meinen Geist in deine Hände. Das ist nämlich, was wir machen sollen, wenn wir Schwierigkeiten und Probleme haben. Ich befehle mein Schicksal, mein Leben, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Wünsche, meine Träume. Ich befehle sie in deine Hand. Amen. Verstehst du? Und dann passiert es. Und durch das Anschauen Jesu überwindest du alles Negative. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Das, was Jesus tat, was er litt, mach es nach. Du sollst nur Jesus nachmachen, mehr nicht. Wir sind ja seine Nachfolger. Mehr sollen wir nicht machen. Ich soll nur das machen und nachmachen, was Jesus gemacht hat. Er schalt nicht, als er gescholten wurde. Er schimpft nicht, wartet mal, wenn ich auferstehe, ich will euch zeigen. Nix. Der ist zu keinem Juden erschienen, keinem Herodes, keinem Pilatus, nur seinen Jüngern. Hat er gesagt, ich bin's. Ja, er schimpfte nicht, er fluchte nicht, er wollte nicht Gott gleich sein, er war demütig, er hat sich den Willen Gottes ergeben, dein Wille geschehe, er resignierte nicht, hat den Leuten sogar am Kreuz vergeben, Vater, vergib denen, die sind Dummköpfe und wissen nicht, was sie tun. Wüssten sie, wer ich bin, würden sie mich nicht so behandeln. Das hat er sich gedacht. Er hat die Psalmen am Kreuz, als er dort hing, hat er nur Psalmen wiederholt und nur Psalmen, ja, hergesagt. Mein Gott, mein Gott. Wenn du in Not bist, ich sag dir, was du tun solltest. Du solltest Psalmen singen. Nimm dein Kirchenliederbuch und lies diese schönen Kirchenlieder, die aus der Reformationszeit sind. Eine feste Burg ist unser Gott. Großer Gott, wir loben dich. Ja, und fang an diese Lieder. Wenn du schon nicht beten kannst und nicht beten willst und die Bibel nicht kennst, nimm ein Gesangsbuch. Und, ja, und wiederhole diese Verse und sagt immer wieder, Jesu, geh voran auf der Lebensbahn und ich will nicht verweilen, dir nachzueilen. Nein, einfach getrost sein. Die Lieder, die in Leidenszeiten geschrieben worden sind, die sind aus dem Herzen geschrieben. Die sind nicht auf dem Kanapé irgendwo zur Liedermacher mal geübt, weil so die Reime. Nein, die sind aus der Not geboren oder Tränen geboren. Oh, dass ich 1000 Zungen hätte. Verstehst du? Das Haus ist abgebrannt bei dem Mann. Bis auf die Fundamente. Und da schreibt er dieses Lied, oder dass ich 1000 Zungen hätte. Ich würde Gott loben und preisen und anbeten. Ja, Jesus stand dann am dritten Tag auf. Und als er dann ausrief am Kreuz, es ist vollbracht, war es fertig, dachte, Herr, ich überlasse jetzt alles dir, mach du das weiter, lieber Gott. Jesus am Kreuz, Jesus geworden. Vorher war er nur der Messias. Naja, was ist das? Er war nichts Besonderes. Er war nur Wunderwirker, Heiler, was weiß ich, Teufelsaustreiber, Exorzist. Das war Jesus. Aber am Kreuz ist er unser Erlöser geworden. Durch das Kreuz hat er uns freigekauft, hat Satans Macht zerbrochen. Ist er das geworden, was Gott von ihm wollte? Durch das Leiden hier auf Erden wirst du für den Himmel vorbereitet. Dem Leidlosen jenseits, wo kein Schmerz, keine Träne, kein Leid, kein Tod, kein Geschrei mehr ist. Wenn du hier mit Jesus lebst, lebst du, ja, wandelst du schon im Himmel. Wenn du das begreifst, was es ist, mit Jesus zu leben, du gehst durch die Hölle hier auf Dornen und Disteln, feurige Kohlen musst du gehen. Im Feuerofen musst du schmoren. Ja, aber der Herr ist bei dir. Und ich fürchte, kein Unglück. Also, schlimmer kann es nicht kommen, bis es gekommen ist. Dein Leid ist nur der Übergang und ein Umbruch und Wandel für eine neue Welt. Hier wird das Äußere abgebaut und zerlegt und abgetrennt, eingepackt für den großen Umzug, für die Ewigkeit. Und dort wird das alles aufgebaut im Jenseits. Das Sterben ist keine Strafe. Die meisten Leute sind falsch programmiert. Der Tod ist eine Strafe, weil wir gesündigt haben, liebe Leute. Vergiss es. Das Sterben ist ein Lauf der Dinge, der Natur. Schon vom Paradies, vom Sündenfall war Tod was ganz Normales. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen, damit es aufgeht. Jeder Samenkorn muss diesen Weg des Sterbens gehen. Sterben ist was ganz Normales. Und es ist nicht meine Schuld, dass wir sterben müssen. Jesus hat gesündigt, den Preis bezahlt, dass ich lebe. Und hat alles wieder gut gemacht, was auch schräg und schief gewesen sein mag. Und es ist jetzt meine Pflicht, meine Aufgabe, diese Dinge hier unten zu bewältigen. Wir gehen alle den Weg des Todes. Der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben. Nicht zweimal. Einmal reicht es vollkommen. Und dann stehe ich vor Gott. Nicht aus Angst und Panik. Oh, 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 was jetzt kommt. Nein, ihr Lieben. Ich liebe den Herrn. Ich war im Leiden dem Herrn treu. Ich habe durchgehalten. Ich war treu dem Herrn. Ich stand zu meinem Gott. Auch wenn er mich totschlagen wollte manchmal. Ich habe Gott geliebt. Unsere Beziehung, Gottes Beziehung, ja, ist so wichtig, dass wir sie behalten, auch in schwierigen Stunden. Der verlorene Bub dort, der Junge, der im Schweinestall war, mein Vater hat Brot die Fülle. Mein Vater hat Brot die Fülle. Der erinnert sich an seinen Vater und er geht nach Hause. Er weiß, wo sein Zuhause ist, also auch wenn er vielleicht nicht mehr so richtig hingefunden hat. Geschwister, es gibt kein sinnloses Leben. Es ist oft, sieht so aus, dass es zuerst sinnlos ist. Warum bin ich hier angekommen? Nur weil wir es nicht verstehen. Oder, ja, nicht einordnen können. Aber was sagt die Bibel? Hernach wirst du es erfahren. Wenn du eines Tages bei Gott im Himmel bist, wirst du nichts mehr fragen. Du weißt, das war prima. Ihr gedachtet, böse mit mir zu machen, aber der Herr macht es gut. Der Teufel wollte mich unter die Erde bringen, aber Gott hat mich in den Himmel gebracht. Halleluja. Und ich lebe. Schau an. Hernach wirst du es erfahren, wenn es vorbei ist, nicht vorher. Du fragst vielleicht Jesus, warum? Und der Herr Jesus wäscht den Jüngern die Füße und erklärt nicht warum. Und er sagt, hernach, lieber Petrus, wirst du es erfahren. Das war Vorbereitung. Diese Fußwaschung war eine Vorbereitung für die Jünger, wo sie noch durchtippeln werden. Die werden noch schwere Wege gehen. Und der Herr Jesus hat dir gedient durch den Heiligen Geist, dann, wenn du schwere Wege gehst, dass du vorbereitet bist. Ich, durch diese Predigt hier, weißt du, was ich heute mache? Ich mache Fußwaschung. Ich wasche dir die Füße. Dann, wenn du mal durch diese schwierige Zeit gehst, durch diese Dornen und Disteln, die auf deinem Weg wachsen, und diese scharfen Steine, damit du vorbereitet bist, dass es dir nichts mehr ausmacht, dass du eine dicke Hornhaut unter die Füße hast, als Fußsohle. Ja? Und dass du hernach weißt, Mensch, Pastor hat es gesagt, hernach, viel später wirst du wissen, warum du dein Leiden so ertragen hast, geschluckt hast, verarbeitet hast, was diese Dinge alles bewirkt hatten. Hiob hatte hinterher, als alles vorbei war, hat er doppelt bekommen. Doppelt. Und das ist übertrieben, das war nur damals das Denken. Doppelt. Wir kriegen tausendfach wieder. Gott lässt sich nicht lumpen. Gott erstattet, was der Teufel uns gefressen hat. Noch ein Aspekt, was ich noch bringen möchte, warum Gott Leid zulässt und wie Gott mit Leid uns begegnet. Mit der Erschaffung der Welt hat Gott seine Allmacht abgegeben. Das ist, was ich sagen möchte. Gott hat seine Allmacht abgegeben. Mich interessiert die Welt nicht. Und Gott ruhte am siebten Tag von seinen Werken. Gott hat nichts mehr gemacht. Auch wenn wir manchmal in der Bibel lesen, und Gott erschafft einen großen Fisch, da denken manche Leute, der hat noch große Fische gemacht. Nein, Gott hat es geschaffen und Gott ruhte am siebten Tag und Gott hat den Menschen die Erde am sechsten Tag abends übergeben. Macht daraus was. Nur weil wir nicht verstehen, dieses hernach wirst du erfahren, nur deshalb zweifeln wir oft an der Existenz Gottes. Warum und wieso das alles ist? Gott hat gesagt, macht euch die Erde untertan. Nimm dein Schicksal in deine Hand und sag Gott, hier bringe ich dieses Paket, hier bringe ich diese Seuche, hier bringe ich diese Pest und herrsche darüber. Krebs, Tumor, was auch immer sein mag. Pflegefall. Für das Leid ist jetzt der Mensch selbst verantwortlich. Egal, nicht nur, weil er gefallen ist, nein, auch der Nicht-Christ, der muss auch leiden. Was glaubst du, wie die Nicht-Christen leiden? Die leiden mehr wie du und ich. Da werden Beine amputiert, Hände oder Glieder amputiert. Verstehst du, was sie alles durchmachen? Phantomschmerzen. Du bist noch gesund, hast noch beide Beine und alle Finger noch an der Hand. Weißt du, wenn ich manchmal Menschen sehe, was die alles durchmachen? Immer wieder bete ich, wenn ich so durch die Straße fahre und sehe, mit einem Bein am Stock, wo ein Mensch steht, dann danke Gott, lieber Gott, ich danke dir, dass ich zwei Füße wenigstens habe, auch wenn ich krumme Füße habe und X-Füße habe und was weiß ich, welche Füße ich habe. Ja, du merkst, weißt du, Gott hat den Menschen alles überlassen. Wie manchmal Menschen verstümmelt sind, horcht euch auf meiner Facebook-Seite, horcht euch nur diese Geschichten da von diesen zwei Frauen, was sie erzählen. Das ist wert anzuhören. Nicht nur meine Predigt, hört auch das mal an. Weißt du, das tut. Oft habe ich geweint und gesagt, guck mal, was die Leute durchgemacht haben. Wie elend sie waren. Und so weiter. Und dann sind sie in den Westen gekommen. Und sie mussten von vorne anfangen mit null. Eine Familie, die war 500 Meter vor der Grenze, vor Flucht. Das wäre gelungen. Aber irgendjemand hat sie verraten. Und dann kamen sie ins Gefängnis für Monate. Und der Teufel, diese Kommunisten haben versucht, diese Ehepartner zu entfremden. Und warum manchmal Partner entfremden, auseinandergehen, ist, weil der Teufel dazwischen sucht. Du sollst dich von deiner Frau scheiden. Deine Frau ist verrückt geworden, denn du willst sich das Leben nehmen. Und als dann der Mann der Frau vorgestellt wurde, nach Monaten Psychoterror, sie hat ihren Mann nicht mehr erkannt. Und nicht einmal gewusst, dass sie Geburtstag hat. Ja, und dann fangen sie an, und der war nicht Christ, und sie war Christ, und sie hat Gott verleugnet, weil sie wusste, ja, ich liebe meinen Mann mehr, ich werde darüber am Sonntag mehr sprechen. Wenn du jemand mehr liebst als Gott, Gott erlaubt, dass dir die Menschen weggenommen werden, dass dir entfremden, dass du schwere Wege gehst. Wenn wir Gott absagen, was alles passiert, gute Nacht, ich will dir gar nicht so viel erzählen, jetzt komm am Sonntag da und hör dir das an. Gott hat versprochen, Segen und Fluch, alles lege ich dir vor. Du entscheidest, kein anderer, kein Teufel, kein Gott, kein Heiliger Geist, du entscheidest über Sieg und Niederlage. Wenn man ihn missachtet, Gott hat Allmacht, aber die hat er abgegeben. Er sagt, die Gesetze, ich habe die Gesetze installiert, die Erde funktioniert, Sonnensystem funktioniert, die Galaxien funktioniert, die Milchstraße funktioniert, alles funktioniert und jetzt, Mensch, mach, was du willst. Ich lese 5. Mose 28, da steht es. Wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst und dass du hältst und tust alles seine Gebote und ich dir gebiete heute, also das gilt nicht nur den Juden, das gilt der ganzen Welt, dem ganzen Universum, allen Menschen, so wird der Herr, dein Gott, dich zum Höchsten über alle Völker machen und es werden über dich kommen alle diese Segnungen, die jetzt ich dir hier verspreche. Wenn du der Stimme deines Gottes gehorchen wirst, wirst du gesegnet sein in der Stadt. Erstaunlich, nicht auf dem Land. Eigentlich sollte es sagen, auf dem Land wird man gesegnet. Jemand hat mir die Tage angerufen, hat gesagt, ich möchte nicht mehr in Berlin wohnen. Ich wohne hier im Grünen dort. Wunderbar. Ja, meinen Frieden, meine Ruhe, mein Kürbis wächst da, verstehst du? Und ja, meine Nuss, Walnüsse und so weiter. Ich möchte nicht mehr in der Stadt leben. Aber hier sagt Gott, gerade da, gesegnet seist du in der Stadt, da wo du nicht mehr leben so möchtest. Und dann weiter auf dein Land arbeit. Gesegnet bist du auf dem Acker. Gesegnet ist die Frucht deines Leibes, deine Kinder, deine Familie. Und der Ertrag deines Ackers soll gesegnet sein. Dein Vieh soll gesegnet sein. Sogar deine Autos, deine Maschinen, deine Computer, deine technischen Geräte, die sollen funktionieren. Und nicht nur nach 2 Jahren, dass sie gleich verbraucht sind. Heute wird alles so gebaut, dass es höchstens 2-3 Jahre hält und dann geht's kaputt, damit du wieder was Neues kaufen kannst. Und damit die Industrie verdient. Ja. Da halten sie 20 Jahre. Gesegnet wird sein dein Korb, also dein Essen, dein Kühlschrank, damals war es der Korb und so weiter, dein Backtrog, dein Brotkasten. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Du wirst unterwegs Frieden haben, du wirst gut abgesichert, verstehst du, dass du nicht stolperst, dass du nicht fällst, dass kein Unglück passiert. Und der Herr wird machen, dass du Überfluss hast an guten Dingen. Das ist, wie Gott sagt, wenn du meiner Stimme gehorchst, dann wird die Frucht deines Leibes gesegnet sein, dein Vieh, dein Ertrag, dein Acker und so weiter. Sogar, dass ich deinen Vätern geschworen habe, in dem Land über Generationen, deinen Kindern wird es blendend gehen. Gott denkt an deine Familie. Und der Herr wird dein Schutz sein, er wird sogar den Himmel auftun und er wird Regen auf das Land schicken und er wird dich versorgen im rechten Augenblick, dass du alles hast, was du brauchst und er wird deine Werke, Hände segnen, dass du Erfolg hast in der Arbeit, dass du nicht nur für die Katz arbeitest, sondern dass du etwas hast von dem, was du tust. Und es ist immer was Schönes zu sehen, so Arbeit, du machst jetzt, guck mal, das ist es geworden, ist das nicht schön? Das ist wunderbar, ja. Und du musst niemand borgen, sondern du borgst den Leuten. Und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Und mit dir wird es aufwärts gehen und nicht rückwärts. Nein, du wirst nicht hinuntersinken, sondern du wirst aufsteigen, weil du gehorsam bist den Geboten deines Herrn, deines Gottes. Auch ich gebiete dir, heute all das zu halten, zu tun, dass du nicht abweichst. Bleib fest in der Spur Gottes. Und Gott wird dich gesund halten. Gott wird dich stark halten. Gott wird dich wohl sein lassen. Du wirst vielleicht nicht Millionär sein und dass du im Lotto was gewinnst. Nein, aber du wirst genug haben zum Leben und zum Sterben, dass du sogar deine Bestattung bezahlen kannst. Wo bin ich hier geblieben? Und du sollst nicht anderen Göttern dienen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Wenn nicht, und jetzt pass auf, Gott sagt, wenn nicht, beides gehört zusammen. Gott ist nicht zuständig für dein Glück und dein Unglück. Gott ist nicht zuständig, das bist du. Und zwar 100%. 100% nicht der liebe Gott. Vergiss den lieben Gott. Lass ihn spazieren gehen und lass ihn schlafen. Er ruht am 7. Tag. Gott ruht am 7. Tag. Lass ihn in Ruhe. Beleidige ihn nicht und kränke ihn nicht. Gott, warum lässt du das zu? Es liegt an uns. Wenn du aber nicht gehorchen wirst, der Stimme deines Gottes und wirst nicht halten seine Gebote und seine Rechte, was richtig ist. Weißt du, mit der Natur leben. Morgens richtig aufstehen und abends richtig ins Bett gehen. Das gehört dazu. Und sonst gesund sich ernähren. Guten Umgang mit den Menschen. Seine Gebote und seine Rechte vergeben. Vergeben ist der Schlüssel zum Glück, zum Heil, zur Gesundheit. Vergib, lass los, was du nicht brauchst. Lass dich erlösen. Das sind die Rechte Gottes. Nicht nur, dass du in der Kirche gehst und jeden Sonntag da Jubellieder singst. Nein, Gott will, dass du das Richtige in deinem Leben tust. Wir sollen nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Was Gott zusteht, was richtig ist, gib Gott, was Gott, und gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Dem Kaiser gehört wahrscheinlich gar nichts, aber steht in der Bibel so. Da heißt es weiter, wenn du es nicht tun wirst, dann werden die Flüche über dich kommen. Puh, liebe Gott, hilf mir. Und diese Flüche werden dich treffen, verflucht wirst du sein. So wie du vorher gesegnet sein wirst, so wirst du jetzt verflucht sein in der Stadt, verflucht auf dem Acker, verflucht wird dein Brotkorb sein, verflucht wird alles sein, was du, sogar das Essen wird verdorben sein für dich. Du wirst sogar an deinem Essen krank werden. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, deine Kinder werden die Probleme machen, dein Rindvieh, deine Rindviecher und so weiter, die werden geklaut, werden, was weiß ich, davonlaufen und andere werden sich schlachten und andere werden es für sich gebrauchen. Verflucht wirst du sein, bei deinem Eingang und verflucht sein, wirst du sein bei deinem Ausgang. Ein lieber Bruder aus Erfurt, ein Pfarrer, ein schöner Evangelist, er ist älter gewesen, jetzt schon in Rente und so weiter. Und er hat eine Predigt gehalten. Hier diese Stelle. Gott, ich danke dir, dass du meinen Eingang und meinen Ausgang segnest. Dann sagt er nicht nur, was ich essen kann und gut verdauen kann, sondern auch, dass ich Stuhlgang habe. Das ist mein Ausgang. Verstehst du, so viele Menschen haben Probleme mit dem Stuhlgang. Und Gott sagt, ich will deinen Eingang und deinen Stuhlgang segnen. Hier in Berlin, gar nicht so lange her, als ich kam, dann ist eine Frau verhungert vor einem vollen Kühlschrank. Und die Todesursache war, sie ist verhungert und sie hat alles gehabt und sie hat sogar noch so viel eingemacht gehabt, eingekocht, so dass sie hätte für Jahre leben können. Aber sie konnte nichts essen, sie konnte nichts schlucken, verhungert vor vollem Kühlschrank. Der Herr wird segnen deinen Eingang und deinen Ausgang. Der Herr wird unter dich senden dann Unfrieden, Unruhe, Unglück, Kriege und so weiter. Und so weiter. Und du wirst sehr vertilgt. Und so wie die Israeliten damals vertrieben aus gelobten Land, wo im Land, wo Milch und Honig anscheinbar geflossen ist, da fließt nichts mehr, nicht einmal Wasser mehr. Bald wirst du von diesem bösen Treiben vernichtet werden. Ja, das ist, was Gott sagt. Und weißt du, der Herr überlässt, wenn wir Gott nicht gehorchen, überlässt Gott uns unserem Schicksal. Wir vernichten uns selber. Wir fressen uns selber tot. Wir saufen uns selber tot. Wir spritzen uns selber tot. Oder qualmen und rauchen uns selber zu Tode. Und der Herr wird dir die Pest anhängen. Stell mal vor. Der Herr, die Pest wird plötzlich an dir haften bleiben wie ein Klett. Und die Pest wird dich vertilgen. Plötzlich kriegst du das und plötzlich kriegst du das und plötzlich kriegst du das. Und der Herr wird dich schlagen mit Auszehrung, wirst du dünn wie Bohnenstange, mit Entzündungen und Fieber, die Wunden werden nicht heilen. Wundbrand, was es auch immer ist, mit Dürre, mit Getreidebrand. Und ja, dein Getreide wird aufgefressen werden. Ja, da nützen die besten Silos nicht. Und sie werden dich verfolgen, die Pest und die Auszehrung und Entzündung und das Fieber, egal wo du hinrennst. Es wird gar nicht mehr besser. Es wird kein Heilmittel mehr geben dafür. Das ist, was passiert, wenn wir Gott vergessen. Frag, Herr, was kann ich tun? Frag nicht den Arzt, was du tun sollst. Frag den Herrn. Und der Herr ist in dir. Und der Herr wird dir zeigen, was du tun und lassen sollst. Und was er euch sagt, nicht was die Kirche euch sagt, nicht Mutter Maria was sagt, sondern was Jesus dir sagt, tu das. Und du wirst verblüfft sein. Der wird sagen, trink nicht Coca-Cola, trink nicht das, trink nicht das, trink nicht das, trink einfach Leitungswasser. Verstehst du, du wirst merken plötzlich, dass Leitungswasser gesünder ist wie dein ganzes Cola-Gesüff. Der Himmel, der über deinem Haupt ist, wird Ehren werden und die Erde unter deinen Füßen eisern. Da wird nichts mehr aufgehen. Statt dass Regen für dein Land kommen sollte, wird es zu Staub und Asche dein ganzes Land und der Himmel auf dich fallen sogar und dich vertilgen, so steht es bei mir. Dich vertilgen, vom Himmel werden dann Hagelkörner fallen, so groß wie Eier. Und der Herr wird dich vor deinen Feinden schlagen. Vor deinen Feinden schlagen. Das passiert, wenn man Gottes Gesetz übertritt. Und Gottes Gesetz ist universell, gilt überall. Da musst du nicht in die Kirche kommen. Gottes Gesetz gilt überall. Und wenn du das Gesetz Gottes beachtest, wird es automatisch besser und besser und besser. Oder schlechter und schlechter und schlechter. So kam auch Auschwitz. Die Leute haben bekommen, was sie gewollt haben, was sie gesucht haben. Sie haben gedacht, Deutschland ist unser Land. Die kamen, Mendelssohn und diese ganzen jüdischen Familien, die haben sich voll integriert, dachten, wir müssen Deutschland zu Deutschland halten. Nein, es ist Käse, du sollst zu Gott halten und nicht zu Deutschland und nicht zu Europa und nicht zu den Politikern, nicht zu Amerika. Zu Jesus, zu Gott solltest du halten. Er ist unsere Hilfe und nicht die Politik, die große, weite Welt. Gott hat hier nicht eingegriffen. Hätten die Leute beten können, so viel sie wollten. Gott hat die Menschen sich selbst überlassen. Er hat seine Allmacht abgegeben. Macht euch die Erde untertan. Er ließ sein Gesetz, seine Gebote zurück, seine Regeln und ihr bekommt das, was ihr seht. Wenn ihr nichts seht, werdet ihr auch nichts kriegen. Deshalb, Ich predige auch immer wieder, gib den Zehnten, bring dem Herrn Lobopfer, Dankopfer und so weiter. Preis den Herrn mit dem, was er dich gesegnet hat. Und sehe in guten Zeiten, wenn nachher die schlechten Zeiten kommen, dass du was hast. Sein Wort sagt, was passiert, wenn man ihm nicht gehorcht, dass er sie gehört. Du kannst nochmal selber nachlesen, 5. Mose 28. Sogar ganze Generationen sind verflucht. Und wir müssen denn diesen Teufelskreis durchbrechen in dem Namen Jesu. Und einfach sagen, Herr, du bist mein Gott, auch wenn ich jetzt leide und wenn ich jetzt die Schuld trage, was meine Eltern eingebracht haben, ich löse mich damit davon. Ich will nicht das, was wir hatten, diese Generationsflüche über mein Leben. Ich löse mich von allen Generationsflüchen. Und Jesus starb für mich, damit die Werke Satans zerstört werden. Er starb für uns, damit wir nicht Opfer werden. Er ist das Opfer für uns geworden. Und damit wir Frieden haben und in seine Wunden sind wir geheilt. Und jeder, der heute Jesu Opfer annimmt, löst sich von diesem Teufelskreis. Ich bin krank vielleicht. Nein, ich bin jetzt nicht krank. Seitdem ich Gott diene, war ich nie im Krankenhaus. Verstehst du, ich bin Gott so dankbar, dass ich das kann. So ein paar kleine Zipperlein, die gibt es, klar. Aber da geht die Welt für mich nicht unter. Auch wenn ich selbst im Krankenhaus wäre und sogar auf der Todesbahre liegen würde, ich würde nicht verzweifeln. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden bleiben in alle Ewigkeit. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Rutsch mit dem Puckel runter. Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Ich weiß, was Sterben ist. Ich habe jahrelang als junger Bursche Angst gehabt vor Toten. Ich bin nie auf den Friedhof gegangen, weil ich dachte, das sind Geister, was weiß ich, und Dämonen. Und ich weiß, aber Gott hat mir diese Furcht genommen. Seit Jesus im Herzen mir wohnt, habe ich diese Furcht nicht mehr. Ich weiß, der Erlöser lebt in mir und egal was passiert, ich bin von dem Fluch der Generationen erlöst. Wer Jesus annimmt, der ist mit Jesus mitgekreuzigt, für den ist die Welt gestorben, ist alles wurscht. Ja, das ganze System ist einfach dahin. Mein Bürgerrecht ist im Himmel, ich gehöre Gott, ich gehöre Jesus und ich lasse hier meinen Körper zurück, das sind nur meine alten Klamotten, die werden entsorgt. Die bekommen Tumana, Rotes Kreuz oder Malteser. Verstehst? Das können sie alles nehmen. Und ich, weißt du, ich werde dann begraben irgendwo, das ist vollkommen auch egal. Das ist nur das Äußere, das ist weg. Aber ich weiß, mein Bürgerrecht ist im Himmel. Wer in Jesus ist, und hör mir gut zu, wer in Jesus Christus ist, der ist kein Jude mehr, der ist kein Grieche mehr, kein Amerikaner mehr, kein Deutscher mehr, kein Russe, kein Chinese mehr, der ist mit Jesus gekreuzigt, der lebt mit Jesus, der leidet mit Jesus auch, verstehst du, der wird schief angeguckt wegen Jesus. Ja, Paulus wurde von den Juden verfolgt. Ja, und er sagte, die sind alles aus der Synagoge Satans. Er hat sich davon gelöst und er geht zu den Heiden. Er hält sich nicht auf. Das ist mein Volk, das ist meine Rasse. Nein, er ist seinen Weg gegangen. Geh deinen Weg. Kümmere dich nicht um Deutschland, kümmere dich nicht um Amerika, kümmere dich nicht um Israel, kümmere dich um dein Leben. Dein Leben ist viel wichtiger wie alles andere. Wenn du einmal stirbst, da wird kein Haar nach dir krähen. Ja, die Deutschen. Verstehst, du musst nicht erwarten, dass dann die Bundeskanzlerin kommt und noch der Trauerrede über dich hält. Die richten dich noch zugrunde, verstehst du? Aber die werden keine Lobrede über dich halten. Vielleicht, ja, das war ein großer Mann, großer Frau. Löse dich davon. So viele Menschen, ich war in Verdun und ich war auf diesen großen Schlachtfeldern mal besichtigt, weil ich wollte sehen, wie das ist. Verstehst, die starben für Vaterland und Gott. Und was ist jetzt, was haben die? Dankt ihnen das Vaterland, ja ab und zu mal einmal im Jahr ein Kranz wird niedergelegt, vielleicht eine Kerze angezündet. Da dankt kein Schwanz, Entschuldigung. Leb für Gott, leb dein Leben und lass den Staat Staat sein. Gib dem Kaiser, was Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Ist hart, was ich sage. Und wenn du es richtig verstehst, weißt du, was ich gesagt habe. Ja, identifiziere dich mit Jesus. Jesus hat gesagt, sie haben mich verfolgt und sie werden auch euch verfolgen. Wahre Gläubige vertrauen Jesus. Sie wissen, Jesus ist mit uns. Ich bin mit Jesus gestorben und ich werde auch mit Jesus auferstehen. Und bald ist dieser Spuk hier vorbei. Brüder und Schwestern, unser Leid, unser Trübsal, unsere Schwierigkeit ist bald vorbei. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Was glaubst du nur? Ich habe schon meinen Körper im Geist in einer Vision gesehen. Du, ich sehe ganz anders aus. Viel schöner, viel glücklicher, viel edler, viel herrlicher. So, aber leider muss ich hier, ich muss noch hier arbeiten, ich muss meine Arbeit verrichten und ich muss euch den Weg des Heils noch zeigen. Ich würde am liebsten abscheiden und bei dem Herrn sein, aber nein, um der Gemeinde Jesu willen bin ich hier und diene dem Herrn noch mit dem Gaben, was Gott mir gegeben hat. Derselbe Geist, der Jesus auferweckte, wird euch auch lebendig machen. Mit Jesus ist unser Leben nicht hoffnungslos. Ich denke nur an Stephanus, als der da gesteinigt wurde und die Juden die Steine auf ihn zuwerfen. Plötzlich sagt er, Halleluja, der Himmel ist offen. Und dann sieht er den Himmel offen und Jesus stehen zu Rechten der Majestät Gottes und plötzlich strahlt er wie ein Engel und die verkraften es nicht mehr. Verstehst du, die schaffen es nicht mehr. Was ist mit dem passiert? Der ist wie verzaubert. Und ich sage dir eines, und ich habe schon erlebt, wenn Menschen heimgegangen sind, die sind oft wie verzaubert gewesen. Entgeistert. Oh, ihr Angesicht strahlte voll Freude, weil sie Jesus gesehen haben, den Herrn gesehen haben. Und er sieht, wie Jesus ihn anschaut. Wie Jesus sagt, Kind, komm heim. In Jesus hat Gott sich uns selbst, ja, verklärt und sich definiert als der liebende Vater, der sich alles hingegeben hat. Wie soll er mit ihm uns nicht alles schenken? Gott ist für uns, Geschwister. Gott ist für uns. Wer und was kann gegen uns sein? Lies Offenbarung Kapitel 21, Vers 1 bis 5, fangt die Bibel an von hinten an zu lesen. Nicht von vorne, da mit der Schöpfungsgeschichte, da kommst du nicht weit. Dann kommst du nachher bei den ganzen Auflistungen. Lies von hinten, fang an von hinten zu lesen. Letzte Kapitel. Und Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Das wird passieren, wenn alles vollendet sind. Jetzt ist noch nicht die Vollendung. Glaub nicht, mit deiner Bekehrung ist die Vollendung passiert. Quatsch, das erzählen dumme Prediger dir. Die nur sagen, komm zum Heiland und es wird alles gut. Nein, wenn du zum Heiland kommst, hast du Kraft, das Schlechte zu verkraften. Das ist, was du vom Heiland bekommst. Lies die Offenbarung. Das beste Buch der Bibel ist die Offenbarung, die Apokalypse. Da sieht dieser Johannes Jesus, er sieht Jesus, er ist verzaubert. Sein Angesicht strahlt wie das Angesicht der Sonne. Seine Augen sind wie Feuerflammen. Sein Haar ist weiß wie Schnee. Und dann sieht er, nachdem er alles den Herrn Jesus gesehen hat, dann kann er das alles verkraften. Sieht er den Antichristen, den falschen Propheten, den Drachen, den Teufel selber. Das Chaos dieser Welt, die Katastrophen, das Leid dieser Erde. Aber zuerst musst du Jesus gesehen haben. Und wenn du Jesus gesehen hast, kannst du die Hölle verkraften. Dann siehst du runter und da siehst in der Hölle ist nur der Teufel und sein Anhang. Wir stehen kurz davor, wo das ganze System zusammenbricht. Gefallen ist die große Babel. Gott hat den Menschen aus Liebe geschaffen, aus Liebe gewollt. Und du bist ein Liebling Gottes. Halleluja. Er selbst hat sich für uns hingegeben. Lies Römer Kapitel 8, Vers 31 bis 39. Ist Gott für uns, was er uns alles schenkt. In seiner Liebe ist alles mit seiner Liebe ist alles abgedeckt. Er ist das Lamm, das geschlachtet wurde. Er ist das Lamm, das würdig ist zu nehmen. Lob, Dank, Preis und Ehre. Er ist das Lamm, das die Siegel öffnen kann. Er ist das Lamm, das den Knoten öffnet. Halleluja. Er ist das Lamm. Und wenn du Jesus siehst, wird alles blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Gott, du stehst auf unserer Seite. Und du stärkst und tröstest deine Kinder und dein Volk und die Leidtragenden und die Leidgeplagten, ja, die hier leiden, mit denen teilst du ihr Schicksal, mit denen, ja, fühlst du mit. Wir haben einen mitleidenden, mitfühlenden Vater. Du kennst uns und verstehst uns, lieber Vater. Oh, du bist bei uns wie bei diesen drei Jungs im Feuerofen, im Elend, auch wenn es siebenmal heißer gemacht worden ist. Herr, mit dir erdulden wir die Hölle, erdulden wir diesen Feuerofen. Mit dir sind wir getrost, mit dir singen wir in der Hölle, mit dir singen wir im Feuerofen. Halleluja, und wir stehen das aus und wir durchlaufen diese Dinge. Lob und Dank, Vater, ich preise dich. Nicht das Feuer ist das Letzte und das Schlimmste und das Übelste. Nein, die Herrlichkeit kommt. Und wenn die Herrlichkeit kommt, wird alles verblassen. Vater, du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Und lieber Gott, hilf meinen Geschwistern, wo sie jetzt irgendwo durch schwierige Stunden, Tage, Landschaften, Gegenden, durchs Höllental durch müssen. Du bist bei ihnen und du nimmst sie an der Hand und führst sie durch. Und Herr, sie müssen sich nur an dir halten, an deine Versprechungen, an deine Zusagen, an deinem Bund. Du bist treu, wenn wir deiner Stimme gehorchen. Segne alle meine Freunde in Jesu Namen, Herr. Amen.